Heute bei «Apropos», wer macht's, falls der Joe Biden nicht mehr will? Das ist die Frage, die sich nach der Fernsehdebatte von Joe Biden und Donald Trump viele stellen. In den USA, wo im November der Präsident gewählt wird, aber auch bei uns. Der amtierende Präsident, der Joe Biden, hat sich bei diesem Auftritt verhaspelt, ist mit offenem Maul dagestanden, hat zum Teil wirre Aussagen gemacht.
Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID. Excuse me, with dealing with everything we have to do with.
Kurz, er hat sehr alt ausgesehen.
We finally beat Medicare.
Thank you, President.
Das Alt für die Präsidentschaft, das finden jetzt viele Beobachterinnen und Beobachter, auch in der Demokratischen Partei und auch in Medien, wo der Joe Biden eigentlich unterstützt.
He did get stronger as the debate went on, but by that time, I think the panic had set in, and I think you're going to hear discussions about whether he should continue.
The Democratic Party is considering replacing Biden, mostly because it's unclear whether or not he actually physically can carry out the rest of this campaign and put up a fight against his opponent.
Aber wie realistisch ist es, dass jemand anders als Joe Biden ins Präsidentschaftsrennen geht? Wer müsste den Entscheid fällen? Und wer könnte für Demokraten überhaupt genug Wählerinnen und Wählerstimmen bekommen, um Donald Trump gefährlich zu werden? Über das reden wir heute in einer neuen Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem Fabian Fehlmann. Er ist der USA-Korrespondent vom «Tagi» und mir jetzt zugeschaltet. Hallo Fabian.
Hallo Mirja.
Fabian, das sind ja turbulente letzte Tage. Wie ist es dir gegangen, wo du die Präsidentschaftsdebatte letzte Woche gesehen hast?
Ja, wie so viele. Es hat einem ja weh getan, zum Zuschauen. Mhm. Also unabhängig davon, wo man politisch steht. Ich war da in Atlanta im Medienzentrum von CNN, wo neben dieser Debatte war, und habe mit vielen anderen Journalisten die Debatten auf dem Fernsehen geschaut. Und ich mag mich noch recht gut erinnern, 9:07 war es, wo der Biden das erste Mal so schlimm gestolpert ist. Und um 12:09 dann war es, wo er sich über den Covid-Satz gestolpert ist und wo er plötzlich das gesagt hat, er habe eigentlich Medicare abgeschafft.
Eligible for what I've been able to do with the COVID, excuse me, with dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare.
Thank you, und da hat irgendjemand von den anderen Journalisten gesagt, ah. Oh. Und von dort weg ist es immer stiller geworden und wir haben immer mehr zugeschaut, wie der Mann wirklich einfach wahnsinnig alt aussieht.
Und jetzt mit so ein paar Tagen Abstand, was ist so der Eindruck, der jetzt bei dir hängen geblieben ist von diesem Auftritt?
Das, was du geschildert hast, die Stolperer, die er hatte, das offene Maul, das er hatte, wo er sehr alt aussieht. Ich bin recht überzeugt, dass er eigentlich dort probiert hat, zweifelnd reinzuschauen und sich über Trump lustig zu machen. Das sind Minen, die Joe Biden eingestudiert hat bei der Vorbereitung mit seinen Leuten in Camp David, wo er sich in die Berge zurückgezogen hat, mehrere Tage lang. Und es ist einfach absolut misslungen. Es ist den Leuten wirklich die Vorbereitung stark misslungen. Und jetzt probiere ich das alles wieder aufzuholen, aber eben die Eindrücke, die hängen bleiben, das sind genau die, das sind die Bilder von Joe Biden, wenn er so alt aussieht, das sind die Versprecher. Das ist die Erkenntnis, dass er in entscheidenden 90 Minuten plötzlich nicht in der Lage ist, seine Botschaft überzubringen. Und wir haben viel darüber geredet im Nachgang jetzt, ist der Biden eigentlich der bessere Präsident? Ist er grundsätzlich luzid und kann die Amtschaft führen? Das ist alles möglich, aber er hat es 90 Minuten lang nicht geschafft, die Botschaft seinen Leuten überzubringen, selbst etwas, wo er sich darauf vorbereitet hat. Und das ist schon eine relativ verheerende Erkenntnis, obwohl man ja schon lange weiss, dass der Joe Biden nicht mehr der Jüngste ist.
Du bist ja mit dem Eindruck nicht allein. Die Redaktionen, die sind ja sofort gekommen, eigentlich schon am Tag nachher. Wir haben auch am Freitag schon mit dem Leiter von unserem Auslandressort, mit dem Christoph Münger, kurz über das geredet. Was ist jetzt seither passiert?
Also wir gehen aus dieser Debatte raus am Donnerstag am Abend. Es ist eine hiesige Zeit, es war kurz vor den Elfen gewesen, am Abend, wo die Debatte zu Ende war. Und dann war zuerst mal wirklich nackte Panik bei den Demokraten. Wir haben das gesehen in dem Medienzentrum. Das läuft dann so, dass dort Surrogates, das Vertreter von diesen beiden Kampagnen, runterkommen und mit Medienvertretern reden. Und von Donald Trump ist dann sofort fast ein Dutzend Leute dort unten gestanden und hat erzählt, wie toll dass er das gemacht hat und wie er die Debatte gewonnen hat. Und bis die Leute von beiden gekommen sind, ist es eine halbe Stunde gegangen. Das heisst, die haben sich zuerst noch mal müssen fassen, die haben zuerst noch mal müssen ihre Botschaft überarbeiten, wo sie eigentlich erzählen wollen. Das war so der erste Eindruck gewesen. Und nachher ist die Debatte losgegangen, ja, wer könnte eigentlich sonst noch antreten als Joe Biden? Das ist ein kurzer Moment aufgeflackert am Freitag und dann hat er relativ schnell am Freitag der Obama auf X geschrieben in einer Botschaft, auch er habe schon mal eine Debatte verhauen, das kam halt vor. Da war die Message gewesen, weiter im Takt, wir vereinen uns hinter dem Joe Biden, hört auf, diskutieren über mögliche Alternativen. Es gibt keine Alternativen, es ist der Joe Biden. Und diese Botschaft hat nicht nur Barack Obama ausgesendet, sondern die Botschaft hat nachher auch in Biden seine Kampagne sehr schnell, sehr entschieden verbreitet. Man hat gesagt, der Biden denkt gar nicht daran aufzuhören. Man hat damit allen Demokraten signalisiert, die Debatte müsst ihr sofort abklemmen, wir müssen jetzt die Reihen schliessen und wir gehen dort gar nicht mehr weiter.
Über die Alternativen oder eben auch die Alternativlosigkeit, über die möchte ich jetzt gerne in diesem Podcast heute mit dir reden. Aber zuerst noch schnell über den Donald Trump. Über den hat eigentlich nachher kaum mehr jemand geredet und für den könnte es, glaube ich, auch gar nicht viel besser laufen, wie es im Moment läuft, oder?
Donald Trump läuft im Moment gerade sehr gut. Er hat sich als Sieger von dieser Debatte präsentieren, obwohl er offen gestanden eigentlich auch nicht wirklich als Sieger rauskommt. Er hat wieder seine 100 Lügen wiederholt. Nein, 30 sind es gewesen. CNN hat nachgezählt. Er hat das Blaue vom Himmel oben runter versprochen, den Wähler. Er hat den Joe Biden beleidigt. Der Joe Biden hat auch ihn beleidigt. Man ist mehrmals entgleist. Also letztlich war es eine Debatte, die keiner gewonnen hat. Der Trump aber hat sich können als Sieger präsentieren, weil der Joe Biden so schlecht ausgesehen hat. Und jetzt am Montag hat der Supreme Court dem Trump noch ein Urteil nachgereicht, wo er weitgehend Immunität hat vor Strafverfolgung. Das hilft ihm bei seinem Strafprozess. Die wichtigste Anklage, die darum gegangen ist, dass er einen Staatsstreich versucht hat in den Anfängen vom Jahr 2021, die dürfte jetzt nicht mehr vor der Wahl zum Prozess kommen, vor Gericht kommen. Und das kommt dem Donald Trump definitiv entgegen.
Die ganze Berichterstattung zu dem Supreme Court-Urteil, die finden wir natürlich auch bei uns noch auf der Webseite und in der App. Wenn wir jetzt nochmal auf den Joe Biden schauen, wie versucht denn er jetzt selber nach dem Debakel von dem Fernsehauftritt seine Kandidatur zu retten?
Das ist die Message, die seine Kampagne verbreitet. Man schließt die Reihe hinter ihm, redet nicht über andere Kandidaten. Da ist die Message, dass jede Debatte über andere Kandidaten würde die Partei in ein Chaos stürzen. Und da ist vor allem seine persönliche Message. Und das hat man dann sofort gesehen. Er ist, gerade als er aus den Debatten rausgegangen ist, ist er in ein Waffelhaus gegangen. Das ist so ein, wie der Name sagt, ein Waffelrestaurant, wo lange offen ist, und hat dort Wähler getroffen und hat dort gefunden, ja, er hat es eigentlich ganz gut gemacht. Und am nächsten Tag hat er dann in North Carolina an einer Wahlkampfveranstaltung ein bisschen selbstkritischere Töne angeschlagen. Er hat gesagt, er wisse, dass er nicht ein junger Mann sei.
I don't walk as easy as I used to. I don't speak as smoothly as I used to. I don't debate as well as I used to. But I know what I do know. I know how to tell the truth.
Aber er wisse eben, wie man Ziel erreichen und wie man Politik macht. Und er sei eben unter dem Strich doch der bessere Politiker als Donald Trump.
And I know how to do this job. I know how to get things done. And I know, like millions of Americans know, when you get knocked down, you get back up.
Wie zum das zeigen, hat er auch wirklich wahnsinnig viel Anlässe absolviert. So viel wie schon lange nicht mehr. Er ist dann sofort aus North Carolina weitergeflogen nach New York, hat dort noch mehrere Sponsorenanlässe absolviert und sich überall gezeigt. Er hat Jill Biden, seine Frau, auftreten und reden. Auch sie hat gesagt, er wisse, dass es ihm nicht gut geraten sei, aber sie hat ihn darin bestärkt, dass er weiter soll seine Kandidatur verfolgen und jetzt nicht aufgeben. 90 Minuten, die Länge von dieser Debatte, kann ich ja schliesslich nicht eine Präsidentschaft von 4 Jahren definieren.
Mhm. Die Auftritte, die stehen ja in einem rechten Kontrast zu dem, was man auch in den letzten Tagen zum Teil in den amerikanischen Medien gehört hat, können lesen von Leuten, die das Ganze kommentiert haben. Viele raten ja jetzt Joe Biden, dem amtierenden Präsident, sich aus dem Präsidentschaftsrennen zurückzuziehen.
And I heard from a Democratic lawmaker, a member of Congress who has been a strong supporter of President Biden's, who suggested the possibility, Savannah, of perhaps an open convention or replacing President Biden on the ticket.
I think the ultimate question being asked by top aides, by Democrats, and by the wider public right now is, what's worse, having Biden run or having him swapped out?
The Democratic Party is considering replacing Biden mostly because it's unclear whether or not he actually physically can carry out the rest of this campaign.
Dass sich selber könnte aus dem Rennen rausnehmen, gibt es für das irgendein Anzeichen?
Nein, im Gegenteil. Joe Biden signalisiert überall, dass fest entschlossen ist, an dieser Kandidatur festzuhalten. Sein Argument ist, man hat gewusst, wie alt das er ist, als man ihn nominiert hat. Er ist der Einzige, der Donald Trump schon je geschlagen hat. Und er zieht aus dem Schluss, dass er auch der Einzige ist, der Donald Trump könnte schlagen, was selbstverständlich nicht stimmt, aber da von vielen wiederholt wird. Er sagt auch, das sei er nicht offen, aber das treibt man nach aus beiden Kampagnen und die Leute, die mit ihm zusammenarbeiten, die verstehen sich als Underdogs, als Leute, die immer wieder unterschätzt worden sind, wo immer wieder gesagt worden ist, sie schaffen nicht, was sie schaffen und es dann aber auch immer wieder eben doch geschafft haben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger psychologischer Mechanismus, der da spielt. Sie wissen, dass sie in der Kritik stehen, aber sie tun die Kritik ab und sagen, die Vergangenheit hat gezeigt, dass wir eben trotzdem gewinnen können und letztlich, wenn Leute wie der Jon Stewart, Comedian oder auch der Ezra Klein, Podcaster und Kolumnisten, einflussreich auf der linken Seite, sich da dazu äußern, sind das immer Stimmen, die von außen kommen.
We will see, can they act in any kind of coordinated way to do something difficult, which is persuade this guy that he shouldn't run again and risk becoming the Ruth Bader Ginsburg of this election and destroying his legacy and handing this back to Donald Trump, or can they get him to stand aside, and if they do, can they use the party and the convention the way these things were traditionally done to try to choose a ticket strategically? If they
don't, das sind Stimmen, die zwar gut vernetzt sind im demokratischen Lager, aber das sind nicht Leute von der Partei. Man hat fast keine Stimme gehört von offiziellen Parteivertretern, von irgendwelchen Kongressmitgliedern, von anderen Amtsinhabern, die gesagt haben, die beiden sollen sich aus dem Rennen nehmen. Die Diskussion, die wird außerhalb von der Partei geführt. In der Partei selber hat Joe Biden die Debatten eben im Griff. Und das ist ein sehr klares Anzeichen dafür, dass es eben nicht so fest bröckelt, wie man von außen könnte den Eindruck haben.
Mhm. Und trotzdem ist der Druck von außen auch da, auch sichtbar. Was müsste denn innerhalb von der Partei passieren, damit wir über mögliche Alternativen würde anfangen diskutieren?
Ich glaube, entscheidend ist, was jetzt in den nächsten Tagen und Wochen passiert. Joe Biden versucht jetzt in erster Linie vor allem mal Zeit zu gewinnen. Man hat eine Debatte gehabt. Die Debatte ist von ein bisschen mehr als 40 Millionen Leuten geschaut worden. Die USA haben fast 340 Millionen Einwohner. Das heisst, es ist ein kleiner Teil der Leute. Joe Biden kann sich immer noch damit trösten, dass die Debatte eben nicht sehr entscheidend gewesen sei. Wenn es aber andere Signale sollte geben, wenn man zum Beispiel in den Umfragen sieht, dass er wieder sollte verlieren, und zwar deutlich verlieren gegen Donald Trump. Im Moment liegen die beiden Kopf an Kopf, ziemlich gleich auf. Wenn der Joe Biden sollte zurückfallen, dann könnte das ein Zeichen dafür sein, dass da etwas muss passieren. Es wäre auch denkbar, dass theoretisch denkbar, muss man da dazu sagen, dass demokratische Amtsträger sich würden offen gegen ihn aussprechen. Dass das noch nicht passiert ist, deutet allerdings darauf hin, dass es auch nicht wird passieren. Und last but not least kann es natürlich schon sein, wenn der Joe Biden zum Beispiel einen medizinischen Zwischenfall hätte, was man ihm nicht wünscht, könnte es natürlich schon passieren, dass er dann müsste seine Kandidatur überdenken.
Viel redet jetzt auch immer wieder über die Familie vom Präsident, also nämlich über seine Frau Jill Biden, die du auch schon erwähnt hast, oder seine Schwester Valerie Biden. Sind das tatsächlich jetzt Personen, die einen entscheidenden Einfluss haben?
Was man über Joe Biden weiss, ist, dass er wahnsinnig viel Wert auf persönliche Beziehungen legt. Und das ist in allererster Linie ist es die Familie. Seine Frau Jill Biden ist eine wichtige Stütze für ihn. Das schreibt er immer wieder und sagt er auch immer wieder. Und seine Schwester Valerie Biden hat ihn in der Kampagne unterstützt, strategisch immer wieder, schon seit langen Jahren. Das sind Leute, die Einfluss haben auf ihn, Leute, die er darauf hört, Leute, die er die Stimme wertschätzt. Es gibt noch weitere Personen, langjährige Berater von ihm, wo er sich abstützt. Letztlich ist das eben ein sehr kleiner Kreis von Personen. Es gibt zum Beispiel auch die Anekdote, dass Joe Biden immer wieder Verwandte und Bekannte telefoniert und sich von denen so ein bisschen aus ihrem Leben erzählen. Und nachher dann seine Mitarbeiter im Weissen Haus mit denen ihre Probleme löchert. Und auch grosse Entscheidungen von der Weltpolitik mit davon abhängig gemacht, wie solche Leute, die er also ein bisschen als einfachere Leute sehen, die anderen Umfeld, das beurteilen. Und ich glaube, da darf man eben nicht unterschätzen, wie sehr der Joe Biden zwar professionelle Mitarbeiterstäbe hat, grundsätzlich aber langjährige Beziehungen und Loyalität sehr, sehr hoch haltet. Und auch in schwierigen Situationen, besonders dann eben genau auf die Leute zurückgreift, die schon seit Jahrzehnten mit ihm den Weg gegangen sind, die er schon seit Jahrzehnten kennt und die er eben vertraut.
Im Moment gibt es, wenn ich dir so zuhöre, wenig Anzeichen, dass der Joe Biden darüber nachdenkt, sich aus dem Präsidentschaftsrennen rauszunehmen. Es gibt aber ja die These, dass Demokraten theoretisch auch bis kurz vor der Convention könnten warten, Mitte August. Das ist also das Treffen von der Demokratischen Partei, wo der Kandidat offiziell nominiert wird und dann dort innerhalb von kurzer Zeit, von diesen 4 Tagen, die Convention dauert, eine neue Kandidatin oder einen neuen Kandidat könnten aufstellen. Wie plausibel ist so ein Szenario?
Das ist durchaus plausibel. Möglich ist alles. Grundsätzlich ist es so, dass die Demokraten, falls sie würden wollen, den Kandidaten austauschen, falls sie jemand anders würden wollen als die beiden, vor einem Dilemma stehen. Tauscht man die Person relativ schnell aus jetzt, damit man Zeit hat, um eine neue Person aufzubauen? Das würde dafür sprechen, dass der Joe Biden sich möglichst schnell zurückziehen würde und man möglichst schnell jemand anders würde an seine Stelle setzen. Oder riskiert man eben damit, dass man dann den ganzen Sommer lang irgendwelche Richtungskämpfe, Flügelkämpfe, interne Streitereien hat und eigentlich entscheidende Wochen verliert, wo man eigentlich müsste sich hinter eine Person stellen. Und die Flügelkämpfe die Woche lang, das Hauen und Stechen, das könnte man eben verhindern, indem dass die beiden sich dann erst bei der Convention zurückziehen und man dort das Hauen und Stechen sehr konzentriert innerhalb eben dieser 4 Tage abhalten würde. Und dann schwuppsdiwupps eine neue Kandidatin oder ein Kandidat aus dem Hut zieht und dann geeint hinter dieser Person in Wahlkampf zieht. Das Problem ist, wenn wir Mitte August den Parteitag abhalten und jemand Neues nominiert, hat man noch knapp 3 Monate, bis die Wahl stattfindet. Es gibt zwar schon Leute, die These vertreten, dass sowieso nur die letzten 2 Wochen vor der Wahl entscheidet sind und alles andere sind vorgeplänkelt. Aber Fakt ist schon, wenn man jetzt mit jemand Neuem wollen, in den Wahlkampf ziehen, die Person muss man national pushen, die Leute kennen die Namen nicht unbedingt, die Wählerinnen und Wähler kennen die Kandidatinnen und Kandidaten vielleicht nicht, beziehungsweise die Person, das heisst, man muss da sehr intensiv plötzlich Werbung machen und das in so kurzer Zeit zu erreichen, das ist doch eher sportlich und es gibt bisher keinen Beleg dafür, dass das auch funktionieren kann.
Die Frage ist ja auch, wer könnte überhaupt eine mögliche alternative Kandidatin oder ein möglicher alternativer Kandidat sein? Welche Namen werden da jetzt in diesem Zusammenhang diskutiert?
Es werden ganz viele Namen diskutiert und ich zitiere da eine Kollegin vom Sender NPR, die ich sehr schätze, die gerade gesagt hat, eigentlich kann man davon ausgehen, dass keiner von diesen Namen, die jetzt umgeboten wird, dann am Schluss auch die Person würde sein, falls dann etwas würde passieren. Okay. Trotzdem ist es eben interessant, das ein bisschen anzuschauen. Oder? Also wir haben einen, der von den prominentesten ist, der Gavin Newsom, das ist der Gouverneur von Kalifornien. Er dauert wirklich seit Monaten, nicht nur durchs Land, sondern auch durch die Medien. Er ist einer, der sich zum Beispiel bei Fox News regelmäßig Interviews stellt und das richtig genießt, sich mit seinen konservativen Gegnern zu messen. Der baut eindeutiges nationales Profil auf. Und er sagt natürlich, das sei alles nur dazu da, um den Joe Biden zu unterstützen.
We've got to go in, we've got to keep our heads high. And as I say, we've got to have the back of this president. You don't turn your back because of one performance. What kind of party does that? It's been a masterclass. 15.6
Aber das darf man natürlich auch ein bisschen bezweifeln. Grundsätzlich ist es ja so, dass vermutlich jeder Gouverneur eigentlich das Gefühl hat, er wäre letztlich der richtige Präsident für das ganze Land. Eine zweite Gouverneurin, die man viel hört, ist Gretchen Whitmer. Das ist eine Frau aus Michigan, Demokratin, dort sehr beliebt, ist mit über 60% der Stimmen wiedergewählt worden, das letzte Mal, in einem Staat, der nicht ganz so eindeutig zu den Demokraten gehört. Sie hat schon ein relativ gutes nationales Profil, wie der Gavin Newsom auch. Auch sie gibt relativ viele Interviews in nationalen Medien, wird porträtiert.
You can't tell people to ignore something they are questioning or they're interested in. I think it's important to recognize, yes, the two leading standard bearers for the two big political parties in this country are both, you know, 80-ish, right? That's an inescapable fact. One has got a record of delivering incredibly for the people of our country. President Biden has a record of delivering, and that's the kind of leadership I think that we will see for the next 4 years if he's reelected.
Sie ist auch darum bekannt, weil sie eine Verschwörung gegeben hat, von ein paar Rechtsradikalen sie zu entführen vor ein paar Jahren, die vom FBI dann vereitelt und aufgedeckt worden ist. Das sind durchaus zwei Personen, wo man jetzt viel darüber redet.
Wären denn die tatsächlich mehrheitsfähig unter den demokratischen Wählerinnen und Wählern?
Unter demokratischen Wählerinnen und Wählern ganz bestimmt. Die Frage ist, wie es beim breiten Publikum ausgeht. Der Gavin Newsom ist aus Kalifornien. Kalifornien ist ein Staat, wo die grösste Volkswirtschaft ist in den USA. Und sehr beliebter Wohnstaat und gleichzeitig ein Staat, der auch sehr grosse Probleme hat, der mit einer unglaublich hohen Verschuldung zu kämpfen hat, der mit einem Problem von Obdachlosigkeit und Drogenmissbrauch zu kämpfen hat. Und der Gavin Newsom hat dann dort schon nicht überall einfach nur Glanzstellen vorzuweisen. Ich glaube, das würde ihm sehr um die Ohren gehauen. Und grundsätzlich ist es auch so, dass gerade die Leute in der republikanischen Teil vom Land, jemandem aus Kalifornien besonders misstrauen. Das ist so für die konservativeren Amerikaner ist es der Inbegriff von dem liberalen Amerika, den sie absolut ablehnen. Er hat dort ein bisschen Pferdefuß. Und bei der Gretchen Whitmer, sie ist aus dem Mittleren Westen, aus Michigan. Das heisst, sie hat das Handicap eben gerade nicht, dass sie dann als quasi im Vornherein als zu links würde gelten. Gleichzeitig sind die USA in meiner Einschätzung eben noch nicht so weit, dass eine weibliche Kandidatin, dass eine Frau tatsächlich die gleichen Chancen hat wie ein Mann. Das haben wir bei der Hillary Clinton gesehen, die gegen Donald Trump bei der Wahl verloren hat. Und bei ihr wird durchaus in den linken Kreisen, wo sie zum Teil schon schätzt, aber dort wird auch hervorgehoben, dass sie sehr enge Beziehungen hat zur Autoindustrie, wo in Michigan eine grosse Rolle spielt und dass sie aus einem privilegierten Haus kommt. Ich glaube, den Realitätstest haben die beiden aber noch nicht müssen antreten. Das ist genau eine von den Gefahren, die Demokraten würden auf sich nehmen, wenn sie die Kandidaten auswechseln würden.
Prädestiniert wäre ja eigentlich, und ein Name, den wir jetzt noch nicht genannt haben, die Vizepräsidentin Kamala Harris.
The Joe Biden that I work with every day is someone who, as I have said, has performed in a way that has been about bringing people into the Oval Office, Republicans and Democrats, to compromise in a way that is extraordinary these days because it just doesn't happen, but Joe Biden can make it happen.
The Joe Biden prädestiniert wegen dem Amt, das sie hat, ja, als Vizepräsidentin und prädestiniert wegen ihrer Position bei der Wählerschaft, aber nicht unbedingt. Kamala Harris hat zwar leicht positivere Zustimmungsraten in Umfragen als der Joe Biden. Im Direktvergleich mit dem Donald Trump würde sie aber schwächer abschneiden als der Joe Biden. Sie kommt dort zum Teil wirklich nicht einmal nahe an den Donald Trump her. Der Joe Biden ist ja immerhin gleich auf. Sie hat mehrere Handicaps. Sie ist als Vizepräsidentin relativ profillos geblieben. Der Joe Biden hat ihr zum Beispiel die undankbare Aufgabe übertragen, die Migration an der Südgrenze in den Griff zu bekommen. Wir wissen, dass das jetzt eines der riesigen Wahlkampfthemen ist. Ich glaube, da wird sie sehr hart dafür angegriffen. Sie ist aus Kalifornien. Das ist das gleiche Handicap, das wir mit Gavin Newsom schon besprochen haben. Und sie ist eine Frau, noch dazu eine farbige Frau. Ich habe den Eindruck, das wäre für sie in den USA, in den aktuellen USA, wären das alles Handicaps, die sie ihr schwer würde machen, eine Mehrheit zu gewinnen.
Gibt es denn noch andere Namen, die jetzt diskutiert werden oder die auch noch nicht diskutiert werden, die mögliche Alternativen könnten sein zum Joe Biden als Präsidentschaftskandidatin oder Präsidentschaftskandidat?
Es gibt eine ganze Reihe von Namen, die kursieren. Und ich höre auch immer wieder von Leuten aus den ganzen USA, aus den verschiedenen Bundesstaaten, dass sie eigentlich sehr, sehr tolle demokratische Leute haben. Also, wir haben den Andy Beshear in Kentucky, der Gouverneur ist, der sehr beliebt ist. Der wird sogar von Trump-Wählern, kommt auch Stimmen über. Wir haben Gouverneur wie der J.B. Pritzker in Illinois. Das ist ein Multimillionär aus einer Unternehmerfamilie, die sich in die Politik gestürzt hat, auch ein Philanthrop. Der hat wirklich schlägt sich in Debatten auch sehr gut. Wir haben den Jared Polis, das ist der Gouverneur von Colorado, der immer wieder genannt wird. So gibt es eine ganze Reihe von Kandidatinnen und Kandidaten, die durchaus das Format hätten, zum US-Präsidenten zu werden. Es ist ein Land von 340 Millionen Leuten. Es kann da nicht nur zwei geben, die letztlich in Frage kommen. Aber die Frage ist bei allen von denen, sind die bereit, haben die Geld, haben die das Profil, kennt man ihre Namen schon, kennt man ihre Gesichter schon und wären sie persönlich überhaupt in der Lage und bereit, das Amt zu übernehmen? Und wie reagieren sie denn, wenn sie unter einem dermassen grossen Druck stehen, dass sie nicht mehr Gouverneur von 5 Millionen Einwohnern sind, vergleichbar mit der Kantonsregierung, sondern eben für das Präsidentschaftsamt antreten, wo es dann schon sehr, sehr rauch zu und her geht in einer Kampagne.
Fabian, ich höre da bei dir allgemein sehr, sehr viele Fragezeichen.
Ja, genau. Und wahrscheinlich wirst du als nächstes Michelle Obama erwähnen und dann kommen bei mir noch viel mehr Fragezeichen. Nein, ich komme die Frage ständig über aus der Schweiz. Ich komme den SMS über, ja, und was ist mit der Michelle Obama? Ja, es gibt also einen Wunsch nach einer Heilsbringerin, nach einem Heilsbringer, der die Demokraten aus dem ganzen Dilemma heraus befreit, wo sie sich da reingeritten haben. Die Lösung ist nicht so einfach. Es hat bei den Demokraten eine monatelange Vorwahl gegeben. Es hat da keine Kandidaten gegeben, ernsthafte, die zur Wahl gestanden sind, außer Dean Phillips, dem Repräsentant aus Minnesota, der den Wählern Wahl geben wollte. Also, der Zug ist jetzt abgefahren. Der Joe Biden hat sich da durchgesetzt. Er hat klar am meisten delegierte Stimmen für einen Parteitag. Und er ist wild entschlossen, dass er nochmal eine Amtszeit angeht. Er ist auch überzeugt, dass er der Einzige ist, der Donald Trump schlagen kann. Er hat es jetzt geschafft, nach dieser katastrophalen Debatte sofort Reihen hinter sich zu schliessen. Es spricht im Moment nicht viel dafür, dass Demokraten da wirklich in eine andere Richtung werden gehen.
Das heisst, die Strategie, die jetzt vermutlich eingeschlagen wird, wenn ich dir zuhöre, dann ist die vom Aussitzen von dieser Diskussion ums Alter von Joe Biden.
Es deutet alles darauf ein. Ich bin schlechter in Zukunft zu antizipieren, weil ich sie genauso wenig weiss wie alle anderen. Aber es deutet wenig darauf ein, dass der Joe Biden irgendein Überraschungsszenario plant. Natürlich werden wir, die Aufregung ist jetzt gross, die Anspannung ist jetzt gross, der Druck ist jetzt gross. Das heisst, wir werden noch ganz viele Szenarien diskutieren, bis es so weit ist. Es werden auch noch ganz viele Namen kursieren, aber eben der Joe Biden, das kann man auch in seiner Autobiografie gut nachlesen. Der Joe Biden hat schon seit seinen jungen Jahren hat er den Eindruck gehabt, dass er zu Grösserem bestimmt ist. Er hat dort auch einen gewissen grössenwahnsinnigen Charakterzug. Das haben vermutlich alle US-Präsidenten. Wer will schon das Amt übernehmen, wenn er nicht eine gewisse Selbstüberschätzung hat? Und ich glaube, der Joe Biden hat mehrere Chancen gehabt, um zu sagen, dass er jemand anderem den Vortritt lässt. Er hat sie alle nicht genommen. Im Gegenteil, er hat vorwärts gemacht. Er hat seine Kandidatur gefestigt. Er hat auch jetzt, eben nach dem Debakel, alles gemacht, was er hat müssen machen, um seine Kandidatur weiterzuziehen. Warum er dann plötzlich würde im letzten Moment in eine andere Richtung gehen, kann man nicht schlüssig erklären, es sei denn, es passiert eine grössere Katastrophe.
Fabian, was ist deine Prognose? Was passiert, wenn jetzt trotz der Debatte ums Alter von Joe Biden alles so bleibt wie bisher geplant? Also das heisst, wenn die Amerikanerinnen und Amerikaner sich am Schluss im November müssen entscheiden zwischen dem Donald Trump und dem Joe Biden?
Wenn man auf die Umfrage schaut, muss man sagen, man weiss es nicht. Die beiden sind Kopf an Kopf, es ist wirklich unentschieden. Wenn ich aber auf meiner Reise mit den Leuten rede, ich war gerade in Michigan und dann in Georgia, beides wichtige Swing States, dann muss ich sagen, habe ich zunehmend Mühe zu sehen, wie der Joe Biden noch gewinnen kann. Donald Trump ist 78, ein alter Mann, aber der Joe Biden ist 81, noch ein viel älterer Mann. Der Joe Biden hat seine Wahlkampagne darauf angelegt, dass er den Leuten dann in den letzten Monaten wieder erklärt, warum sie den Donald Trump eigentlich nicht gern haben, dass sie am Schluss eben doch wieder zu ihm zurückwechseln, weil sie unterdessen ein bisschen vergessen haben, wie es unter dem Trump war vor 4 Jahren. Aber die Amerikanerinnen und Amerikaner zweifeln zunehmend daran, dass der Joe Biden wirklich selber die Entscheidungen fällt im Weissen Haus, weil er nicht den Eindruck macht, dass er die Lage im Griff hat. Und wenn er es eben, also Ort wie jetzt dieser Debatte, nicht schafft, seine Botschaft überzubringen, dann wird es ihm wirklich auch in den nächsten Monaten schwerfallen, zu zeigen, warum dass er die bessere Wahl sein soll als Donald Trump. Und letztlich geht es vielen Leuten darum, unter wem haben sie mehr Geld im Hosensack gehabt, bei wem ist die Wirtschaft besser gelaufen. Und da sagen wir fast alle, selbst Demokraten, unter dem Trump sei es besser gewesen.
Danke vielmals für die Einordnung, Fabian.
Danke dir.
Der amerikanische Wahlkampf, der wird uns natürlich noch weiter beschäftigen bis im November. Und wer da immer möchte auf dem aktuellsten Stand sein, dem empfehle ich auch unseren USA-Podcast «Alles klar Amerika» heisst er und er erscheint jeweils am Mittwochabend. Das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit dem Fabian Fellmann, mit dem USA-Korrespondent. Und produziert hat die Folge Zara Spreiter. Und die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.